von Zeit zu Zeit mit Jan
und Gordian. Schön, dass ihr dabei seid.
Ich bin ja mit meinem Kind zusammen Apfelbaumpate. Mhm. Das heißt, ich habe die Urkunde für einen Apfelbaum, den ich einmal im Jahr, naheliegenderweise, abpflücken darf. Das ist auch die letzten Jahre im alten Land ein Hype geworden. Da gibt es natürlich ein Fest und da gibt es feste Tage und da gibt es Brimborium und da gibt es irgendwelche Marktstände, die das Ganze so ein bisschen aufpeppen. Dann gibt es Spiel, was weiß ich, ein großer Sandberg für die kleineren Kinder und ein Trampolin und sowas alles. Und dann gehst du natürlich hin, pflückst dann deine Äpfel und hast viel Spaß. Der Vorteil bei der ganzen Sache ist natürlich, die machen einerseits tolles Marketing, bewerben sich selbst und das alte Land und gleichzeitig ersparen die sich die Pflücker.
Ja, richtig.
Der Baum kostet allerdings nicht so wahnsinnig viel. Ich müsste das mal hochrechnen. Vermutlich geben wir mehr Geld aus, als wir, wenn wir die Äpfel auf dem Markt kaufen. Aber egal. Und außerdem hatten wir dann irgendwie 40 Kilo Äpfel. Und da wir kein Stickstofflager auf knapp 0 Grad haben, müssen wir die idealerweise innerhalb von wenigen Wochen essen. Was echt so
richtig,
ein bisschen...
Ja.
Ich bin großer Apfelfan, deswegen kann ich das meiste essen, aber zum Ende hin wird schon kritisch und dann wird viel Apfelmus gemacht oder Apfelkuchen oder sowas.
Der Apfel ist
und
ja...
Das ist so ein bisschen wie bei unserer Familie hier auf dem Bauernhof, packen alle mit an. Das ist auch aus der Mode gekommen, glaube ich. Das ist bei Weitem nicht mehr so wie früher, aber wenn ich mich entsinne. Früher durften nur die Bayern die späten Sommerferien haben, weil in Bayern müssen ja noch die ganzen Familien mit anpacken und deswegen dürfen die Kinder noch nicht in die Schule, weil die müssen ja noch die Ernte einbringen. Mhm. Also von wegen Urlaub, die mussten alle mit ackern. Und heute musst du wahrscheinlich deinen Kindern auch Mindestlohn zahlen oder sowas.
Also von den Bauernhöfen kann ich mich auch noch daran erinnern, dass die alle mit angepackt haben. Vor allen Dingen, weil es ja ständig auch was zu tun gab, ne?
Familienbetriebe. Also das ist ja auch, so lief das auch. Aber wenn du das eigentlich mal runterrechnest, wenn du noch die ganze Familie mit einkalkulierst, wie was für eine Marge die haben und ob sich ein Bauernhof rentiert in der alten Machart, kannst du es vergessen. Also Kinderarbeit ist da nur ein Aspekt.
Das ist richtig. Stundenlohn darfst du da, also der Stundenlohn ist da nicht vergleichbar. Mal ganz abgesehen davon, dass es auch eine relativ unsichere und eine sehr körperaufzehrende Arbeit ist.
Ja. Insofern muss man, ich glaube, so ganz ohne Bauern wäre das auch doof hier im Land. Insofern bin ich den Bauern, so konservativ die auch immer so sind, jetzt mal en gros, es gibt sicherlich auch innovative und progressive, aber so die Menge der Bauern oder zumindest der Bauernverbände, wie sie sie darstellen, ist ja doch eher sehr konservativ. Trotzdem bin ich in gewisser Weise dankbar, würde mich aber freuen, wenn sie über ihr konservatives Weltbild ein bisschen nachdenken und die ganzen Probleme, die wir bei den Landwirten haben. Na, ich glaube schon, dass viele damit auch umgehen und auch wissen, dass sie nicht nur dem Land dienen, sondern auch Probleme verursachen und da Lösungen gefunden werden müssen. Ich weiß nur nicht, ob sie aus der Nummer alleine rauskommen. Bauernproteste mit Treckern wie Anfang des Jahres sind es meiner Meinung nach nur bedingt. Also protestieren soll jeder, dass Bauern mit großen Maschinen etwas beeindruckender sind als, also da müssen ja nur 1000 auflaufen und die Hauptstadt lahmlegen, während gegen rechte Umtriebe müssen dann schon 1 Million auf die Straße gehen. Hat auch geklappt, ist dann auch beeindruckend, aber so Trecker auf der Straße sind erstmal so, oha, ja, die legen erstmal alle Einfallsstraßen lahm und dann auch noch die Innenstadt.
Ja, also ich denke, es wird anders rezipiert, wenn jemand für seine Arbeitsumstände protestiert, als wenn jemand für seine politische Einstellung protestiert. Und das halte ich auch für richtig. Ne?
Ja.
Also politische Einstellung ist so Hobby, ne? Und Arbeitsumstände, das ist was Existenzielles.
So. Nee,
natürlich.
Nee, also ja, vielleicht. Politische Einstellung, wenn ich hier ein bisschen für linke Dinge kämpfe, Ja und nein.
Oder für Rechte? Wenn,
oder für Rechte, ja. Dann sage ich, okay, macht ihr mal, ihr dürft das. Weil Demonstrationsrecht, Demonstrationsrecht. Aber wenn irgendwelche Rechtsradikale von und Werteunionisten und AfDler und wer nicht auch alle und interessierte Unternehmer, die auch viel Geld dafür gezahlt haben übrigens, wenn die von Remigration oder ähnlichen komischen Begriffen, die nur ihre Menschenfeindlichkeit verbergen wollen, faseln, dann ist es nicht nur so ein Hobby, sondern das ist der Ansatz, die Demokratie zu bewahren.
Also ich bin ja ein Freund von Sprache und das Wort Remigration ist ein übliches Wort. Remigration bedeutet, du wanderst wieder dorthin, in Klammern aus, wo du ursprünglich mal hergekommen bist.
Ja.
Worüber die geredet haben in Potsdam, das war ja nicht so, die haben das ja nur Remigration genannt, weil
deswegen
sie Rechte sind.
Deswegen sag ich Faseln, genau.
Also in Wirklichkeit meinten sie Deportation.
Ja.
So. Das ist das, was sie meinten. Und dass sie das neu branden, das ist so eine Strategie der Rechten seit den 80ern, als sie irgendwann gemerkt haben, unsere Worte kommen nicht so gut an. Das war ein Typ namens Kühnen, der gesagt
den
hat,
kenn ja, ich auch müssen, noch. Ja,
genau, da müssen wir wie die Linken halt unsere bösen Gedanken hinter schönen oder unverfänglichen Worten verstecken. Dann kann uns keiner mehr auf unsere bösen Worte festnageln.
Ja,
das, ne? Also Remigration ist in der Soziologie und überhaupt, das ist ein übliches Wort. So, was die meinten, ist ja nicht Remigration, sondern Deportation. Ich finde es nicht gut, dass das ständig als Remigration aufgegriffen wird. Oh, die wollen Remigration. Denn das nächste Mal treffen sie sich und nennen Leuten Genickschuss verpassen, nennen sie dann Lollilutschen. So, ja. Und dann regen sich die Medien darüber auf, Mensch, die Rechten wollen Lollilutschen. Und plötzlich ist Lollilutschen verboten. Nee, dieses Spiel sollten wir nicht mitspielen. Da sollten wir ganz bewusst gegen angehen. Ich kritisiere da den Medien bewusst. Das geht nicht. Na? Also das ist das Spiel der Rechten mitmachen. Die verwenden ein Wort und wir sagen alle, nee, das ist dann ja böse. Irgendwann fällt den Menschen nämlich auf, jetzt sind plötzlich alle möglichen Worte böse, jetzt können wir uns gar nicht mehr richtig unterhalten, wie ist das denn passiert? Und dann heißt es, das ist wegen der Rechten, die verwenden die Worte und dann werden die Menschen sagen, wir möchten diese Worte aber auch verwenden, wir kennen diese Bedeutung, wir verwenden sie immer so, dann sind wir wohl Rechte, dann ist ja auch keinem gedient, ne? Also man sollte dieses Spiel nicht mitspielen.
Da hast du recht. Das gibt's ja auch in anderen Geschichten, dass die Medien einfach Sachen stumpf nacherzählen, ohne zu sagen, damit ist eigentlich das gemeint und deswegen reden wir jetzt nur noch davon.
Genau, die Medien sollten ja eigentlich einordnen und sich nicht treiben lassen. Die Medien sollten ja eigentlich selber Treiber sein. Aber mitunter schrecken sie da ein bisschen vor zurück, weil sie einerseits, also aus mehreren Gründen, ich sehe da drei Gründe. Erstens, sie wollen es sich nicht vorwerfen lassen, Kampagnen zu machen von der Bevölkerung. Da wollen sie nicht bei erwischt werden, ne, dass sie Kampagnen machen, weil dann wirken sie ja unglaubwürdig und nicht mehr neutral. Zweitens, sie wollen die Politiker oder alle anderen gesellschaftlichen Akteure nicht treiben, damit sie sich möglichst gut mit denen verstehen. Na, sie möchten ja ein Interview mit der netten Frau Neubauer machen und sie möchten ja ein Feature mit dem sympathischen Herrn Lindner machen. Das möchten sie ja alles. So, und wenn die ihnen dann absagen, dann ist für die Medien nichts gewonnen. Wenn die sympathische Frau Neubauer oder der gut aussehende Herr Lindner nicht im Magazin X erscheinen, sondern im Magazin Y, verkauft das Magazin Y die Titel und nicht das Magazin X. Da sind die Medien selber getriebene und da sagen sie sich auch, dann legen wir uns mit denen lieber nicht an. Und das Dritte ist, die Medien sind einfach nicht einfallsreich und nicht mutig genug, um Themen zu setzen und Themen zu treiben. Ich spreche hier jetzt gar nicht von jetzt unbedingt links oder rechts, sondern überhaupt thematisch was zu treiben.
Ja, ja.
Es gibt nämlich auch sowas wie Vernunft und Unvernunft. Ne? Mhm. Es ist ja nicht die gesamte Existenz und der Versuch des Zusammenlebens erschöpft sich ja nicht darin, dass die einen links sind und die anderen rechts. Na, da gibt's ja noch 100.000 mehr Aspekte, die das menschliche Zusammenleben steuern. Früher konnten links und rechts ganz prima zusammenleben, man hat sich das einfach nicht erzählt. Na, irgendwann drehen halt links und rechts vielleicht mal so sehr am Rad, dass sie die andere Hälfte der Bevölkerung einsperren. So, das haben ja, beide ja. Extreme gemeinsam. je radikaler, ob links oder rechts, umso mehr ist der Andersdenkende ein Feind. Aber es gibt auch noch andere Wege und Aspekte, unter denen sich Menschen unterscheiden. Zum Beispiel brutal und gnädig oder freigebig und geizig oder aber doof und verstockt oder offen und neugierig. Da gibt es so viele Unterschiede und dieses Herunterdämpfen auf, oh, du bist links und du bist rechts, zumal diese Begriffe auch gar nicht mehr, also völlig überhaupt jegliche Bedeutung verloren haben.
Ja, genau.
Das bringt uns wirklich nicht weiter. Und deshalb stehe ich diesem Demos gegen rechts als solches auch ein bisschen kritisch gegenüber. Na, das ist ein Demos für Buntheit. Das verstehe ich. Ne? Demos für ein Zusammenleben mit allen Menschen unterschiedlichster Art. Das Bejahen des Andersseins. Wir wollen offen sein für alle. Das ist ein guter Demo-Grund. Demo gegen rechts ist also quasi inhaltsleer. Mag es radikal kennen. Das liegt vielleicht auch daran, ehrlich gesagt. Was heißt, ich bin ja meistens ehrlich, aber ich habe ja tatsächlich von, wenn ich mal alles zusammennehme, von 1989 bis 1995 durchgängig gegen rechts demonstriert. Von Flensburg bis Freiburg. Mhm. Von Aachen bis Berlin. Da war ich überall. Da bin ich ständig hinter irgendwelchen Wagen hinterhergerannt, wo Melodien erklangen, Reggae gab's oft und diese fiesen linken Punkbands, die auch, von denen auch einige gar nicht mal so schlecht antisemitisch waren, muss ich mal ganz ehrlich, also muss ich mal selbstkritisch. Ja, ich habe da jedenfalls oftmals gegen demonstriert.
Ja.
Gegen rechts ist ein zu großes Schlagwort, wirklich. Also gegen rechts bedeutet gegen die Hälfte der Bevölkerung oder gegen 30 oder 40%. Also das ist, die gesamte Bevölkerung kann nicht Mitte sein, Mitte oder links. Das kann nicht gehen. Es muss auch rechts geben. Und rechts ist eigentlich ein valider Bestandteil des politischen Spektrums. Wovon man Acht haben muss, ist da, wo rechts in rechtsradikal übergeht.
Aber da, das ist doch gerade gemeint.
Ja, das wird aber nicht gesagt.
Wenn, also, eine Demo gegen rechts meint natürlich, es gibt vielleicht Leute, die das so interpretieren, aber es ist keine Demo gegen Herrn Merz.
Oder gegen Herrn Söder?
Oder gegen Herrn Söder. Also,
oder die gibt gegen es auch Herrn die Demos.
Das fängt schon mal an, genau. Gegen
rechtsradikal. Ja, da haben wir es nämlich, ja.
Ja, aber Aiwanger hat einen rechtsradikalen Hintergrund. Sorry. Wer so einen Flyer verteilt.
Glasklare rechtsradikale Vergangenheit. Obwohl dieser Flyer ist auch nicht in allen Aspekten aufgearbeitet.
Ja. Von wem? Von ihm?
Von ihm sowieso nicht.
Ja, also natürlich ein Demo-Aufruf. Letztendlich hatte der eigentliche Aufruf, wenn ich mich recht entsinne, oder die verschiedenen Aufrufe haben auch gesagt, ich glaube, sowas erstmal gegen rechts, damit alle wissen, oh ja, geht in die richtige Richtung. Und dann steht da drunter für Vielfalt, für Menschenfreundlichkeit, für Buntheit, was weiß ich, da gab es die verschiedensten Begriffe. Das sind die Demos auch und das meinen die auch. Und tatsächlich war auch Union ist mir da jetzt nicht aufgefallen, aber die FDP war auf jeden Fall auch vertreten. Da waren nicht nur die Linken und die Gewerkschaften und die SPD und die Grünen, sondern auch die FDP war da vertreten. Und das war auch richtig so. Also da waren alle, das war ja auch häufig der Untertitel, alle demokratischen Kräfte kämpfen gegen die Rechtsradikalen oder gegen die Menschenfeinde. Darum geht es. Und das fand ich, wenn jetzt nichts passiert wäre nach dieser Aktion, es gab schon genügend Aktionen, wo man eigentlich hätte aufschreien müssen, aber da hat Korrektiv erstens sehr gut gearbeitet und auch eine sehr gute Arbeit in der Präsentation, in der Umsetzung gemacht. Die haben das ja sehr schön lanciert, wie wir in einer früheren Sendung mal so schön gesagt haben. Die haben das Ganze auf den Weg gebracht und gut gestreut. Korrektiv hat natürlich auch, ist ja selber ein Netzwerk und dadurch sind auch viele Medien darin verbunden, beziehungsweise Medienvertreter. Und das schlug dann doch sehr eindrucksvoll ein. Also nach einer Woche waren dann ja wirklich das ganze Wochenende im Januar waren dann ja in allen deutschen Städten Demos. Und sei es nach kleine Demos mit 1000 Leuten bis zu Demos mit über 100.000 Leuten, wenn ich das richtig noch im Blick habe. Ich glaube, insgesamt waren es 1 Million circa.
Ja, ja, das ist sensationell.
Und das im demonstrationsmüden Deutschland. Das fand ich schon ganz gut.
Ja.
Du hattest vorhin gesagt, du bist in den Anfang der 90er. Da bin ich auch ein bisschen dabei gewesen, aber bei, ich glaube, auf 2 Demos war ich dabei und nicht auf zig Demos. Rückblickend war ich für meine Begriffe zu wenig auf Demos. Die Demos haben ja was bewegt. Die haben letztendlich das Land zum Aufwecken bewegt und neben anderen Aspekten auch einen, gewünschten Linksruck in der Politik hervorgerufen. Denn das war die Zeit hat vorbereitet, dass Schröder dann, wenn ich mich recht entsinne, 97 an die Macht kam. An die Macht, das klingt ja so. Also die SPD zusammen mit den Grünen. Und das war schon einmalig nach 83 war das erste Mal wieder. Insofern ist Demonstrieren wichtig und auch kann es Effekte haben.
Ja, das ist richtig. Es ging uns darum, Leuten, es gab ja kein Internet, ne? Und in den Zeitungen kamen linke Positionen nicht vor. Na,
nur in der Taz.
Ging uns, ja, in der Taz, das stimmt. Das war allerdings schon ein sehr großstädtisches Magazin.
Ist es wahrscheinlich heute immer noch, ne?
Ist es immer noch, ja. Es ging uns darum, den Leuten zu zeigen, dass sie, wenn sie irgendwo sind, dass sie nicht alleine sind. Also wenn du irgendwo in Baden-Württemberg auf dem Land bist und um dich herum bildet sich eine rechte Zelle, dann war es uns wichtig zu zeigen, hier, du bist nicht alleine, du magst dich zwar alleine fühlen, aber hier sind wir, hier kriegst du unsere Telefonnummern, wir sind in so und so vielen Wochen da und da, komm doch dahin, ne? Verbinde dich, vernetze dich, du bist nicht alleine. Und den Rechten haben wir gleichzeitig gezeigt, ihr habt hier nicht die Straßenhoheit. Na, genau. Ihr könnt ja nicht, ihr seid nicht normal. Ihr seid Freaks, seid ihr. Ihr habt keine normale Jugend. Ihr seid anormal. Ihr seid unnormal. So, das war wichtig. Deshalb haben wir das gemacht. Und ich glaube, wenn das nicht passiert wäre, also wenn es da nicht so eine starke Bewegung gegeben hätte, dann wäre das vielleicht auch noch alles viel, viel schlimmer verlaufen mit denen.
Genau.
Durch den Osten, durch die Angliederung des Ostens, durch die Vereinnahmung des Ostens, erstarkte die rechte Bewegung. Dramatisch. Und die war schon stark genug.
Also, genau, also wir hatten schon in den 80ern eine starke rechte Bewegung in Deutschland. Da sind, also du hattest den Kühnen erwähnt, aber da waren so einige Köpfe in der damaligen Zeit. Und im Osten wurde ja immer das Ganze, es gab Skins im Osten, es gab eine rechte Bewegung schon in den 80ern, die natürlich immer kaschiert wurde und da war ja nichts. Und als dann der Deckel auf war, haben die alle ihre Wege gesucht und sich auch ganz schnell vernetzt mit den Westrechten. Und die Netzwerke waren gut ausgebaut.
Ja, das ging blitzschnell, dass die, wir hatten da einen ganz gemeinen Club in Neumünster, der hieß Club 88, ausgerechnet.
Ja. Daran kann ich mich auch noch erinnern. Der war berühmt.
Ja, und das waren harte Tage, harte Zeiten, davor zu stehen und da Rabatz zu machen. Da musste man sich schon was trauen. Natürlich hätten wir uns gefreut über eine breite bürgerliche Mitte, die ja da an unserer Seite steht. Aber das gab's alles nicht. Das waren einfach Jugendbanden, die sich nicht verstanden. So. Und da sehe ich heute schon einen Fortschritt. Ich sage bloß, rechts ist ein legitimer Teil des Meinungskorridors. Und das muss es auch bleiben.
Ja, wir sagen rechts, weil es weniger umständlich ist als rechtsradikal oder rechtsaußen oder etwas ähnliches, sagen wir einfach nur rechts und gemeint ist aber rechtsradikal.
Ich persönlich halte es auch für weniger umständlich, Demonstranten zu sagen als DemonstrantInnen oder Demonstranten und Demonstrantinnen, beziehungsweise, wenn man höflich sein will, Demonstrantinnen und Demonstranten. Aber das gerade von Leuten zu hören, die sagen, mitgemeint reicht nicht. Es muss mitgesagt werden. Von denen darf man auch verlangen, dass sie nicht gegen rechts demonstrieren, sondern gegen rechtsradikal oder gegen rechtsextrem oder eben halt für Vielfalt, Buntheit, Demokratie und Miteinander. So, die Zeit.
Es könnte sein, dass von interessierter Seite diese Verkürzung durchaus gewollt ist. Das weiß ich nicht.
Davon gehe ich auch aus. Ich habe das Statement von einer, ich weiß jetzt nicht, wie, die scheint im Orga-Team zu sein, der Münchner Demo, die ziemlich groß war. Mhm. Und die sagte, sinngemäß CSU muss ich hier nicht unbedingt haben.
Das ist vielleicht auch festzuhalten in diesem Treffen von den, dem, oder wo der Sellner hieß er, glaube ich, aus Österreich, dieser identitäre Rechtsradikale. Da waren auch Vertreter der Werteunion, die ja nun auch mal Union sind. Also da ist die Union hat früher, oder die CSU war es, glaube ich, insbesondere, rechts der Union darf es nichts geben, was so viel meint. Alles, was noch weiter rechts ist, müssen wir vereinnahmen. Und dieses Problem und gleichzeitig diese Lösung des Problems hat die CDU und die CSU früher immer sehr aktiv betrieben und alles so vereinnahmt, was so ganz am äußersten rechten Rand so rumschwamm, bis auf unbedeutende Parteien. Das haben die in der Merkel-Ära etwas aufgegeben und sich liberalisiert. Und das hat aber dazu geführt, dass die rechten Parteien erstarken, weil eben nicht mehr die CDU das Auffangbecken für jeden halbwegs rechtsradikal denkenden Menschen ist, sondern da gibt es jetzt eine weitere Partei, weil denen war, wenn die nicht sowieso schon rechtsradikal waren, die die AfD mitgegründet haben oder mit begründet aufgebaut haben, den war die CDU dann ja auch, die Gauland, der stammt ja auch der CDU, wenn ich mich recht entsinne.
Der gehörte zur Hessen-CDU.
Ja.
Die sich tatsächlich auch durch, also durch äußerst, also gerade unter dem Herr Koch, sehr rechte Ideen immer sehr hervorgetan hat.
Das stimmt. Deswegen hatten die Grünen in Hessen ja auch sehr früh eine Gelegenheit, weil die CDU in Hessen so radikal war. Die Hessen haben trotzdem auch gerne mal rechts gewählt, aber dann war denen das vielleicht auch hin und wieder mal zu viel und dann hatten tatsächlich die Linken und die Grünen da auch eine Chance. Ich wollte noch mal auf eine Sache von vorhin zurückkommen. Ich finde deine politisch, denke ich, kann man bei den Linken auch ganz viele Fehler oder eben bewusste Fehler oder auch Fehler, die denen so passieren, erkennen oder auch Inkonsistenzen, wie hier wollen wir prägnant sein. Immerhin ist es der Titel der Demo und unten in der Beschreibung werden dann Genderformen verwendet, die unvertraute Menschen Aussprechprobleme bereiten. Aber die Medienkritik, Schelte ist jetzt wieder so plump, die Medienkritik finde ich ganz wichtig, denn nicht nur in dem Kontext im Begriff Remigration, was eigentlich eine Deportation ist, versagen die Medien ja, also ist Medienkritik zu äußern, denn dort werden die Begriffe reproduziert, die kommen in die Gesellschaft, die verselbstständigen sich, sie werden üblich. Dann sagen die Menschen plötzlich Remigration und dann ist das in Wahrheit Deportation. Und an der Stelle bin ich völlig bei dir, dass die Medien da faul sind, sich das einfach machen, denkfaul. Gleichzeitig wollen sie natürlich das berichten, was gesagt wird, aber die müssten dann eben diese Transformation und Einordnung vornehmen und sagen, diese Menschen, über die wir schreiben, sprechen von Remigration, aber es handelt sich um Deportation. Und das wäre ein das wäre kein Framing. Das könnte man ihnen vorwerfen und das würden Rechte vielleicht denen vorwerfen und ihr macht ja nur Kampagnen. Aber letztendlich müssten Medien an der Stelle sagen, nee, ihr könnt das ja gerne sagen, aber das stimmt nicht. Wir haben Haltung und erklären den Menschen, wie es ist und nicht, was ihr uns versucht einzureden.
Richtig.
Und sich da der Wahrheit verpflichtet fühlen und die Dinge benennen, wie sie sind. Denn sonst haben wir wieder, ich bilde mir doch ein, die Nationalsozialisten haben doch auch Sprache okkupiert oder neue Begriffe geprägt, um die Menschen letztendlich zu überrumpeln. War das nicht auch vor 100 Jahren auch schon so?
Natürlich, da ging es nur um Sprache bei den Nazis. Die haben ja alles verbrämt. Alle ihre Unmenschlichkeiten haben sie verbrämt. Die haben KZs gebaut mit der Begründung, der Führer baut den Juden eine Stadt. Hurra. Mhm. ne? Ein Lied von Extra Breit.
Genau.
Der Führer baut den Klonen eine Stadt. Hurra. Allein der Begriff Konzentrationslager, so als ob da einfach Leute zusammengefasst werden. Mhm. Einfach mal der Einfachhalber, damit sie leichter zu verwalten sind, werden sie da zusammengefasst. Das war, da ging es nur um Sprachverschönigung. Nicht um Sprachverschönigung. Es ging darum, Unmenschliches zu bemänteln mit unverfänglichen Ausdrücken.
Genau, genau.
Da beginnt der Rechtsruck oder das Befürchtete, wenn Begriffe plötzlich ihre Bedeutung verlieren und was völlig anderes bedeuten, als sie eigentlich bedeuten. Da, so dass niemand, dass man sich nicht mehr verständigen kann. Und wenn Leute sich nicht mehr verständigen können, dann können sie nicht mehr zusammenarbeiten. Und wenn Leute nicht mehr zusammenarbeiten können, dann können die Mächtigen mit ihnen machen, was sie wollen.
Und da stehen wir doch genau.
Ja, da sind wir dabei. Ja,
genau.
Und leider wird dieses Spiel von allen möglichen Seiten gespielt.
Nein, ja, es wird von einigen Seiten gespielt und von anderen, die übernehmen das kritiklos und spielen es mit. Das ist das Problem. Und da setzt meine Medienkritik an. Sie denken nicht drüber nach, sie machen es sich einfach, sie beweisen keine Haltung und keinen Mut, wie du schon sagst. Das ist das große Problem. Medien müssen mutig sein, nicht um Kampagnen zu fahren, sondern Medien müssen mutig sein, um zu sagen, wir berichten, wie es ist. Das war doch irgend so ein Slogan. Und ich glaube, der Spiegel hatte das immer gesagt. Und wir berichten, wie es ist und lassen uns, selbst wenn uns andere Kampagnen oder Meinungsmache vorwerfen, lassen wir uns nicht davon treiben oder aus dem Konzept bringen.
Ich möchte dich wieder loben oder ich möchte dir danken, dass du das in Erinnerung gerufen hast. Sagen, was ist, war das Motto von Rudolf Augstein.
Genau, ja. Sagen, was ist.
Das ist die hervorragendste Aufgabe der Medien. Das ist richtig. Die leider, zu den Medien zu gehören, das verführt, Gordian. Das verführt. Macht korrumpiert.
Ja.
So, und wenn du zuständig bist für den Hauptartikel auf der Hauptseite und dein Name steht da drüber, das korrumpiert schon. Dann hast du irgendwann den Eindruck, ja, also mir hören viele Leute zu, da muss ich wohl bedeutsam sein.
Mhm.
Ich stehe auf der Hauptseite dieser oder jener Zeitung, muss ich wohl ein kluger Kopf sein.
Ja, und mit dem Kanzler habe ich auch schon gesprochen.
Mit dem Kanzler, den Kanzler habe ich auf Speeddial. Ach, da war doch, stimmt, da war das, ja, das ist so einer Professorin passiert aus der Corona-Zeit. Ich habe ihren Namen jetzt vergessen, ich habe aber ihr Gesicht vor Augen. Frau Baumann, na, jedenfalls war das auch eine der warnenden Professorinnen, die häufig bei Lanz saß.
Ja.
Und die hat eine Instagram-Story gehabt, oder also ich sehe ihr Gesicht vor mir auf Handy-Selbstaufnahmen-Größe, wie sie sich darüber beschwert, dass sie vom Schaffner dass sie in der Bahn vom Schaffner um ihre Fahrkarte gebeten wird. Und sie faucht den Schaffner an, ich habe hier gerade Angela Merkel am Telefon.
Da verlieren die Menschen die Bodenhaftung. Schlimm.
Ja, das stimmt. Also das ist erbärmlich, wenn Menschen über sich selbst hinauswachsen, ja.
Mir ist das aber auch schon passiert.
Was, dass du Angela Merkel am Telefon hattest?
Nein, aber dass ich die Bodenhaftung verloren hatte. Das war irgendwann auf einem der Nordcons, auf dem ich gar nicht mehr zuständig war. Und da fragte mich, genau, ich sollte so ein paar Fotos machen und eine Ausstellerin fragte mich, warum ich denn Fotos mache. Und dann habe ich irgendwie so getan, als wäre doch völlig klar, dass ich hier quasi der Inbegriff des Nordcons bin oder sowas. Ich weiß nicht mehr, wie ich es gesagt habe, aber im Nachhinein habe ich mich so geschämt. Also erstens wusste sie das ja offenbar nicht, weil sonst hätte sie ja Hallo Gordian gesagt oder sowas. Und zweitens, wie ich mich da aufgeführt habe. Aber das macht schon in diesem Kleinen. Du denkst, du bist irgendwie wichtig für irgendwas und lässt das dann raushängen. Und zwar nicht, weil du dich gerade positionieren willst, sondern aus so einem Affekt und gleichzeitig ich mache hier was voll Wichtiges und was willst du denn? Also sich über andere Leute stellen ist ein ganz komischer Effekt, den ich von mir auch, wie gesagt, erlebt habe, Und ich vermute mal, dass das viele Menschen haben. Nicht viele können das, leben das im Großen aus, also bei Lanz oder so. Oder beim Schaffner, Entschuldigung. Aber das steckt so ein bisschen in jedem drin, weil man ja immer zeigen will, dass man wichtig ist. Und man ist da insbesondere dann wichtig, also man ist wichtig, wenn man wichtige Dinge tut. Man ist nicht dann wichtig, wenn man sich über andere stellt und sagt, ich bin wichtiger als du. Aber das ist leider ein Effekt, der mir zumindest und ich befürchte auch anderen leicht passiert. Ohne dass das gewollt ist.
Ja, möchte ich dir vollumfänglich zustimmen. Das stimmt. Das ist irgendwie im Menschen drinne. Da kann er, der Mensch fühlt sich zwar normalerweise wohl in der Gruppe, aber er fühlt sich auch ganz, ganz wohl, wenn er mal aus der Gruppe herausragt, weil er sich eigentlich immer der Gruppe bewusst ist. Er ist sich immer bewusst, dass er nur Teil eines Ganzen ist, eines Kollektivs sein kann. Mhm. Wir sind viel, viel zu unfähig, um wie der weiße Hai ganz alleine durch die Ozeane zu schwimmen. Wir brauchen die anderen.
Na, also auch der weiße Hai nicht auch die anderen? Also wenigstens eine Frau? Also der Mann vom, also der weiße Hai-Mann braucht eine weiße Hai-Frau?
Ja, aber nur ab und an.
Ach so, okay.
Nur einmal im Jahr oder so.
Okay. Ich habe mich um die Natur des weißen Hais bisher nie gekümmert, aber der ist offenbar Einzelgänger.
Ja. Okay. Das stimmt. Während alle Delfinart oder Tümmlerarten im Rudel jagen.
Ja, und auch sonst lustig drauf sind. Die jagen nicht nur im Rudel, sondern die machen auch im Rudel Quatsch. Ich hatte einmal vor Swakopmund war ich auf einem Katamaran, war das, glaube ich. Und dann stand ich vorne und plötzlich sehe ich unter uns einen Delfin und dann noch zwei, drei andere. Das Wasser war leider trübe, deswegen habe ich nicht so viel gesehen. Aber du denkst bei Delfinen ja immer, dass sie dich anlächeln und Quatsch machen. Aber die haben auf jeden Fall mitgespielt. Ja. Das war total cool. Ja, also habe ich nie wieder so erlebt, aber Delfine machen einfach gerne mit. Die suchen die Nähe auch zu anderen. Und irgendwie haben sie sogar Bock, mit der anderen Seite der Wasseroberfläche zu tun zu haben, obwohl sie da nicht so viel rauskommen. Das ist schon, ich glaube, Delfine streiten sich auch und zicken sich an und haben auch Allüren. Aber so das Grundverhalten, hey, wir haben Bock, mit dir Quatsch zu machen oder einfach ein Wettrennen oder wie auch immer, das ist super. Das ist so, das macht einen glücklich. Also mich hat's glücklich gemacht. Ich weiß nicht, die letzten gefühlt 100 Aufnahmen habe ich immer so eine heisere Stimme. Wahrscheinlich sollte ich mal wieder Revoice nehmen. Das ist keine Werbung. Aber was vielleicht auch gut hilft, ist Flüssigkeit. Und wir haben heute doch was ganz Besonderes.
Du bist ja eine gute Idee. Stimmt.
Ich bin eine gute Idee. Das ist Dankeschön. Wer hatte die nur, diese gute Idee, die ich bin?
Das ist ein alter Werner-Spruch. Du bist ja eine gute Idee. Und ein
Kann
Walter
Mörs.
Nein.
Du bist also ein Werner natürlich Idee. Schon, aber den Spruch, nee, habe ich nicht mehr drauf.
Und eine Walter Mörs-Figur. Es gab eine Walter Mörs-Figur. Es gab eine Walter Mörs-Figurenart, die hieß Schlechte Ideen. So, und das waren so Gedanken, die so schlecht waren, dass sie nie realisiert wurden.
Ja, so, ja, da habe ich eine diffuse Erinnerung, ja.
Ja.
Aber bei Werner, ich muss dir dazu was sagen. Es ist ja wieder ein Bier, was wir beide haben. Ich habe das beschafft. Ich bin darüber gestolpert im Craft Beer Shop. Ich glaube, der heißt auch einfach nur so. Ich bin erstmal darüber gestolpert, weil ich dachte, Kreativsud klingt ja interessant. Dann gehe ich da drauf. Nee, ich bin auf die Brauerei gegangen, weil ich immer so ein bisschen nach Brauereien guckte und dachte, komisch, diese Brauerei hat nur ein Bier. Das nennt sich Kreativsud Raute 5. Also oder wie heißt das? Hash 5. Dieser Kreativsud oder diese Brauerei, die den Kreativsud hergestellt hat, ist auch merkwürdigerweise ein e.V. Und zwar ist das der deutsche hier steht das doch bestimmt irgendwo drauf.
Deutsche Kreativbrauer.de ist die Internetadresse.
Ja, aber ich glaube, der Verein, vielleicht doch. Okay, doch, die heißen einfach Deutsche Kreativbrauer, sind meines Wissens ein e.V. Und die haben sich zusammengeschlossen und zwar wirklich Menschen oder Brauereien, teilweise einzelne Menschen, teilweise auch uns bekannte Vertreter von Kreativbrauereien. In Hamburg ist es natürlich Kehrwieder. Mhm. Und Die haben, ich glaube, der Wesselow und seine Frau, und ich bin gerade nicht sicher, ob sie auch Wesselow heißt. Die sind, glaube ich, auch Gründungsmitglied. Die sagen, es gibt mehr als das Reinheitsgebot und das als das eingeschränkte deutsche Denken über Bier hergeben.
Ja.
Und haben sich zusammengeschlossen, das sind 30 Mitglieder oder so, schon eine große Runde. Und da dachte ich, oh, das ist ja eine interessante Brauerei. Und hier, die ist auch interessant, im ganzen Land verteilt. Und die haben diesen Verein gegründet. Und neben Netzwerken und Austauschen und Lobbyarbeit, die wir auch immer schon mal wieder thematisiert haben, haben sie auch, wenn ich es richtig verstanden habe, immer wieder ein, vielleicht jährlich, einen gemeinsamen Sud, den sie zusammen herstellen. Ich weiß nicht, ob da jeder was reinschüttet.
Ja.
Oder ob die sich zusammensetzen und dann so ein Brainstorming machen und da kommt da was raus. Aber es wird zusammen gebraut, also nicht jeder bei sich. In diesem Fall in der Heimathafenbrauerei Erfurt, in der Braumanufaktur. Und oh, die haben ja sogar aus dem Barcode noch die, ich behaupte mal, die Erfurter Skyline gemacht.
Ja, Erfurt das nehme ich auch. Würde ich so hinnehmen, ja. Da schwebt so ein freischwebendes Herz und der Rest ist garantiert irgendwie so der Erfurt Tower und die Erfurter Ehrenkirche und so, ne? Ja.
Die Erfurter Ehrenkirche, du warst auch schon mal in Erfurt, ne? Genauso wie ich. Ja, ja. Entschuldigung,
ich
will Erfurt, wir kennen euch nicht.
Ich will gleich mit der, wir werden aber gleich mit der Zunge hinreisen.
Ja, ja, genau. Und die deutschen Kreativbrauer hat, die haben als Motto, als Slogan, natürlich geht mehr, finde ich auch schön. Die sagen, was wir machen, ist alles natürlich, aber natürlich geht mehr. Und die haben hier als Kreativsud Nummer 5, haben sie einen White Stout jetzt an den Tag gelegt. Und es ist wirklich sehr, sehr durchsichtig, wenn ich mir die braune Flasche angucke. Long Neck wieder mal. Und ich schlage vor, wir machen uns die mal auf.
Wir machen uns die einfach mal auf. Sehr schlechtes Design.
Ja. Der Inhalt soll hier toppen. Genau, stimmt. Du hast recht. Normalerweise sind Labels ja gerne die Spielwiese der Brauer, aber da die auch gleichzeitig so eine Signature sind, wie ist mein Artwork, haben die sich da zurückgehalten und nur so an so eine Art Logo. Irgendwas zwischen sich schüttelnden Händen und Adler, würde ich sagen. Aber der Adler ist ein bisschen vorherrschender.
So ein Adler, der die Schultern und, anzieht und so.
Und in der Mitte ist eine Hopfendolde, natürlich. Ist schon ein cooles Bild.
In der Mitte
ist
eine Hopfendolde. Und alles wirkt so ein bisschen wie aus einem Strich.
Ja, ja, ist schon ein cooles Logo. Ja. Hat sich jemand echt Gedanken gemacht.
Ja, ist ein cooles Logo. Deutsche Kreativbrauer. Der Duft, der mir entgegensteckt, ist kein bisschen muffig und nichts. Das ist gleich ein frischer, fröhlicher Duft. Aber ich sehe schon voraus, dass ich es hier mit einem sehr trüben Bier zu tun habe. Oh ja. Hat eine ganz vernünftige Trübheit.
Ja, das stimmt. In der Flasche sah das eben nicht ganz so trüb aus, aber doch, es sind ganz schön viele Schwebeteilchen.
Die Flasche ist auch sehr wenig getönt eigentlich. Also relativ wenig getönt. Jetzt, wo ich die Flasche ohne Bier sehe, kann man problemlos
durchgucken.
Ist das
nicht normal?
Nicht sehr dunkel.
Ist das nicht
normalerweise sind Flaschen deutlich dunkler.
Okay, muss ich nochmal gucken.
So, im Glas ein dicker Schaum.
Bei mir verhalten. Aber alles sehr trübe, Schwebeteilchen. Ich habe auch vorsichtig eingeschenkt.
Blubber ist vorhanden. Es ist großblasiger Blubber, nicht sehr feinblasig.
Es hat eine leichte
Stout ungewöhnlich ist.
Ja, und was für ein Stout? Na, ist ja ein White Stout. Was für ein ich weiß gar nicht, was White Stout überhaupt ist. Also mit hellem Malz oder sowas.
Weiß ja, mit Malz, der nicht zu sehr geröstet ist oder an sich schon hell ist, ja. Also Malz, für Stout sollte man Malz normalerweise extrem durchrösten.
Genau.
Weil einerseits der Malzgeschmack entscheidend ist für einen Stout, andererseits aber auch die Färbung eigentlich das ist, was das Stout als Stout erkennen lässt. Dieses hier sieht eher aus wie ein helles Ale.
Ja, erinnert mich an ein Ale. Es hat einen Pfirsichgeruch, finde ich. Oder?
Da kommt auf jeden Fall Frucht raus.
Vielleicht auch ein bisschen Weintraube für sich, so?
Ich bin mit Früchte erkennen nicht so gut, aber ich habe hier was Mangoartiges.
Ich habe ja so verhaltene Mango.
Ja, Mango kann auch ein bisschen drin sein. Ja. Sagen wir doch Pfirsich, Mango, ja. Weintraube war eben so ein Effekt, aber das habe ich nicht wieder erkannt.
Also die Weintraube entgeht mir jetzt ein bisschen.
Manchmal irren Geschmacksknospen ja auch so ein bisschen vor sich hin und liefern falsche Signale. Ich glaube, Pfirsich ist sehr markant und Mango so im Untergrund. Ja, ich sag mal,
ja,
auf das, was es wert ist.
Auf das, was es wert ist. Das ist ja mal... Also, gut. Der fruchtige Geschmack setzt sich fort, aber da kommt... Ja. Das ist ja unglaublich süß. Und süß. Der Blubber... Ist der Blubber jetzt rausgeblubbert oder... Nee, der Blubber ist noch vorhanden. Also,
aber ich schmecke ihn fast nicht. Das ist ganz feinperlig, wie es beim Stout allerdings auch sein sollte. Finde ich sehr gut.
Ja, aber... Weißt du, woran mich das erinnert? So groß aus. Woran erinnert dich das?
An Berliner Weiße mit Schuss.
Das ist eine sehr gute Reminiszenz, ja. Das stimmt. Daran erinnert mich das auch. Das ist aber auch, ich sehe gerade, da
aber
ist
lecker.
Ja was reingetan worden. Milchzucker und Kaffee.
Ach, natürlich, sie sind ja, natürlich geht mehr. Nicht nur das deutsche Reinheitsgebot, sondern wir machen da neue Sachen rein.
Ja.
Cool.
Also jetzt, Kaffee? Wo ich das...
Ich hatte das zwar letztens beim Einkauf, habe ich das alles gelesen, aber ich habe schön alles vergessen.
Das ist gut so.
Wasser, Gerstenmalz, Hopfenmalz, Hopfen, Milchzucker, Kaffee, Hefe. Wow.
Also ich hätte jetzt, wo ich den Kaffee gelesen habe, schmecke ich ihn sofort. Das ist ja reine Magie. Ne? Ich denke mal, hätte ich es mal nicht gelesen, hätte ich es mal ausgetrunken, ich wäre nie drauf gekommen, weil das Bier eben so gar nichts von Kaffee hat, weil das eben so hell ist und fröhlich und blubbert und schäumt und keinerlei Dunkelheit hat, wie ein Kaffee Stout haben sollte. Jetzt
ein Stout,
ich den Kaffee, ja.
Es ist so ein bisschen wie ein Flat White.
Ja, genau, das ist ein Flat White.
Flat White Stout.
Was für ein angenehmer, vielschichtiger Geschmack.
Ja, wirklich. Also die Fruchtigkeit im Schmecken ist nochmal anders. Pfirsich ist durchaus noch da. Ich finde, jetzt hat es aber wirklich auch ein bisschen, jetzt erinnert mich das doch ein bisschen an Weintrauben. Kaffee finde ich, bilde ich mir vielleicht nur ein. Ich krieg den Kaffee da immer noch nicht hin. Hätte ich es nicht gelesen, das geht mir genauso wie dir, hätte ich überhaupt nichts wie Kaffee geschmeckt. Jetzt ahne ich da sowas. Aber dann tatsächlich auch ein fruchtiger Kaffee. Und normalerweise mag ich gar keine fruchtigen Kaffees. Kein besonders schwerer oder würziger.
Nein, das ist ein ganz leichter Kaffee. Das ist ein ganz, ganz leichter Kaffeegeschmack. Aber das ist nicht, weil wir kennen ja die Kaffeebiere, ne? Also die schweren Stouts, die richtig aufgrund ihrer Malzigkeit in den Kaffeebereich gehen. Das ist es nicht. Das ist
oder ein ganz der Roadrunner.
Leichte, der Roadrunner, richtig. Haben wir eine ganz leichte, tänzelnden Kaffeegeschmack, der so, eine Note. Es ist eine Note. Das ist richtig. Du bist kein großer Kaffeetrinker, oder?
Nee, ich trinke nur jeden Tag meinen Kaffee. Andere Leute trinken ja den ganzen Tag über, ich trinke nur morgens. Was meinst du damit, kein großer Kaffeetrinker?
Wie viele Tassen? Soweit ich mich erinnere, trinkst du eine Tasse Kaffee und das war's.
Ich mach jeden Morgen meine Cafetiera, also diese italienische, dieser Bialetti, die du auf den Herd stellst oder auf eine Flamme, klassischerweise. Die jage ich einmal durch. Und ich trinke sehr gerne guten Kaffee, aber es gibt so selten guten Kaffee. Ich habe, wenn du dich entsinnst, habe ich bei meinem letzten runden Geburtstag mir Bier oder Kaffee gewünscht.
Oh,
ja. Aber du hast, wahrscheinlich hast du dich eher an Bier erinnert.
Ich war mehr so auf der Bierseite, ja,
richtig. Finde ich auch viel treffender. Also bei Bier habe ich tatsächlich definitiv mehr Breite und Expertise. Beim Kaffee bin ich sehr, da war ich sehr lange auf Lavazza. Weil ich bin beim Kaffee sehr eingeschränkt in meiner Vielfalt. Ich mag ihn nicht zu fruchtig. Also fruchtig ist ja ein Begriff für meistens säuerlich. Und das mag ich beim Kaffee nicht. Das heißt, ein rein Arabica finde ich meistens, die sind meistens eher fruchtig. Es gibt Ausnahmen, aber die begeistern mich nicht. Und gerade im Espresso-Bereich hast du ganz viele Kaffeesorten, die damit werben, ja, der pure Arabica, bla bla. Das hat mich nie so glücklich gemacht. Und die Auswahl, die ich aber an Kaffeesorten kennengelernt habe, an besonderen Kaffeesorten, auf meinem Geburt oder in Folge meines Geburtstages hatte ich über ein halbes Jahr lang die verschiedensten Kaffeesorten und da waren wirklich ganz tolle Sorten dabei. Wobei ich hatte damals nicht Kaffee gesagt, sondern Espresso. Und die besten beiden, die ich kennengelernt habe, sind von ein oder selben Rösterei. Die hatten sich irgendwann zusammengetan. Die eine heißt Coffee Unlimited LTD. LDT im Moment.
Unlimited Limited.
LTD, ja. Und die kürzen sich ab, C-U-L-T-D. Und ausgesprochen sieht das dann aus wie Kult, Kaffeekult.
Oh ja, richtig,
stimmt. Und die zweite Rösterei heißt Maya Rösterei. Und Maya und Kult haben sich zusammengetan, weil die Inhaberin von Maya hat irgendwann gesagt, sie will nicht mehr, aber sie würde gerne, dass dieser Kaffee weiterlebt. Und die Kultleute haben gesagt, kein Problem. Die sitzen in der Eifelstraße in Hamburg, haben einen Laden am Borgweg, direkt am Bahnhof, also so einen Verkaufsladen.
Das ist ja ganz in der Nähe.
Genau, genau. Da kannst du entweder dir deinen Becher vollfüllen, also zur Not geben sie dir auch einen, aber ist ja gut, wenn du einen eigenen Becher mitnimmst. Oder, was ich immer mache, dir deinen Kaffee da kaufen. Natürlich ganze Bohne, wie es der Profi macht, oder faul wie ich bin, oder weil ich keine Kaffeemühle habe. Ich habe eine Handmühle, aber das gebe ich mir nicht. Ich lasse sie mir da immer direkt mahlen, pack sie dann in den Tiefkühler und fülle mir immer so die Einheiten für ein paar Tage ab. Und ja. Da kaufe ich mir den Kultkaffee Number One. Das ist ein hervorragender Blend. Ich habe auch mal den Number Two probiert. Der ist mir wieder zu fruchtig, aber wie gesagt, das ist Geschmackssache. Und die haben auch ein paar sortenreine Sachen, die auch ganz hervorragend sind. Und von Maya habe ich einen Kaffee aus, schon wieder vergessen. Der ist irgendwie aus dem Hochland, Mittelamerika, hast du nicht gesehen. Und der ist von der Sorte Tukan, also wie der entsprechende Vogel. Finde ich, das sind die beiden, habe ich auf meinem Geburtstag oder durch meinen Geburtstag kennengelernt, sind wirklich zwei hervorragende Kaffeesorten, die ich so im Wechsel jetzt trinke. Aber ich bin da sehr, ich habe da sozusagen meine Richtung und die wechsle ich nur, wenn es einen guten Grund gibt. Ich gehe da nicht in die Vielfalt.
Wir können also festhalten, du bist ein bewusster und kenntnisreicher Kaffeetrinker.
Aber viel beschränkter als bei Bier.
Ja, aus meiner Perspektive aber kein großer Kaffeetrinker, denn ich trinke von morgens um 8 bis nachmittags um 3 durchgängig Kaffee, also an einem normalen Arbeitstag.
Ja, nee, das habe ich mir tatsächlich abgewöhnt, habe ich früher eher gemacht. Ja. Liegt auch daran, dass es im Büro bei uns keine gute Kaffeemöglichkeit gibt. Ich hatte mal einen Kollegen, der hatte eine... War das jetzt eine Siebträger? Damals war ich noch nicht so versiert.
Das Siebträger ist ja erstmal nur ein Prinzip.
Ja,
okay. Aber die sind, eigentlich sind die etwas größer, aber es sind, müssen nicht Monster sein. Nein, ein Kumpel von mir hat eine Siebträger, die ist relativ klein. So groß wie ein Schuhkarton eigentlich nur. Nö, also die haben die unterschiedlichsten Größen.
Nee, dann hatte er eine Siebträger und er hat hervorragenden Espresso gemacht. Ich kenne ja nur den Mokka. Aus der Cafetiera kriegst du ja kein Espresso mit Crema, weil der wird ja nur mit, ich glaube, da entstehen maximal 2 Bar. Und eine Siebträger oder ein ordentlicher Espresso läuft bei 9 Bar. Und es gibt einen, das finde ich ist das Abgefahrenste, was ich bisher im Kaffeebereich, da gibt's ja immer wieder Erfindungen. Und ein Engländer, nicht verdächtig für den besten Kaffee, ein Engländer, der aus der Flugzeugindustrie stammt und Turbinenbau studiert oder Maschinenbau studiert hat, sich in Turbinenbau einen Namen gemacht hat, hat ein, ja, ich weiß nicht, ob es ein Hobby ist oder ein Startup, der hat auf jeden Fall gesagt, ich mache mir jetzt mal was Cooles für Kaffee. Und hat eine Maschine, nein, eine Kaffeekanne sich erdacht mit irgendwelchen Röhren und Hydraulik und ich weiß nicht was. Das sieht teilweise, sieht es aus wie eine, wie so eine Turbine, so ein Triebwerk. Und der Kaffee wird da drin, das Wasser wird exakt auf 92 Grad erhitzt, wenn du das auf den Herd stellst und wird tatsächlich mit 9 Bar durch den Espresso geschickt. Also durch das Pulver. Wie das geht, weiß ich nicht, aber er hat die Kenntnisse und das Ding sieht so wie Science Fiction aus dem letzten Jahrhundert aus. Also sehr so mit komischen ausladenden Metallteilen und so. Trotzdem ist es alles sehr kompakt und klein und ich habe schon drüber nachgedacht, die brauche ich unbedingt. Kostet allerdings auch nicht ganz wenig, irgendwie so 400 Euro, weil das Einzelstücke sind. Abgefahrene ja. Sache. Und was mich ein bisschen abhält, das Ganze ist nicht induktionsgeeignet. Wir haben ja einen Induktionsherd, wie mittlerweile ja doch einige Menschen. Und du bräuchtest dann einen Adapter, das heißt eine Metallplatte drunter, damit das Ganze warm wird. Und das ist in meiner Wahrnehmung eine ziemliche Energieverschwendung. Also so wie ich es verstehe. Ich habe das noch nicht genau nachvollzogen, ob das vielleicht doch effizient ist. Aber das ist ein Grund. Und ist es dann doch irgendwie eine Spielerei. Du kriegst genau ein Espresso daraus. Und vielleicht ist das doch ein bisschen übertrieben. Aber das ist nochmal eine Sache, da war ich schwer beeindruckt. Es kann natürlich auch sein, wenn ich mal drüber nachdenke, das ist so beeindruckend, das könnte auch ein Fake sein und nur ein Internetspaß, aber es hat mich vor einem Jahr oder so schwer geprägt.
Ja, kann ich nachvollziehen.
Aber du trinkst Filterkaffee oder du trinkst, was für einen Kaffee trinkst du? Oder schon Siebträger oder?
Nein, wir haben einen Kaffee-Vollautomaten. Der mir eine schöne Crema produziert. Kaufen auch nur Kaffee-Crema-Bohne.
Ja.
Und ich bin großer Crema-Fan. Ich mag das. Das ist meine Art zu genießen. Und ich die mache ich mir dann, wenn ich meine Arbeit ist ja Schreiben oder kreatives Schreiben.
Ja.
Und das unterbreche ich dann halt dadurch, dass ich mir dann mal eine Tasse Kaffee hole. So, und mich damit zurücklehne in meinem Stuhl hier. So, und dann ein bisschen sinniere. Und dann geht's auch weiter. Dann die zweite Hälfte erkaltet meistens. Da schütte ich mir dann irgendwann Zucker rein und rühre mir ordentlich Milch rein und kipp das dann mit dem Keks runter. Aber ich brauche das eben als Gliederung meiner Arbeit, weil ich alleine arbeite.
Ja.
Auf ein Ziel zu und da muss ich mir die Arbeit gliedern. Sonst erschöpfe ich mich oder breche in die falsche Richtung aus oder merke selber nicht, wenn ich nur noch gestammelt zusammenschreibe und arbeite dann eine Stunde vergeblich. So, und deshalb gliedere ich meinen Tag mit Kaffee. Früher habe ich das mit Zigaretten gemacht. Das fällt jetzt ja weg, weil ich nicht mehr rauche. Und da hilft mir der Kaffee eigentlich. Ja.
Das ist eine gute Idee. Kaffee ist wirklich die bessere Zigarette. Sollte ich dann nochmal meine Kunden, nein, jeder muss sich selber bekehren, aber ich habe ein paar Kollegen, die selber auch, KollegInnen tatsächlich, die selber auch zumindest teilweise sagen, Rauchen ist irgendwie doof, aber Rauchen gibt dir genau immer mal wieder so ein Innehalten, eine kleine Pause und was natürlich auch noch da ist, das hast du jetzt nicht, aber das gibt deine Arbeit auch nicht her, du hast im Rauchen dann immer nochmal mit den anderen Rauchern nämlich so ein kurzes Brainstorming, was dich aus deinem Arbeitstrott, wo du dann vielleicht mit anderen Leuten zusammenarbeitest, rausreißt und dann vielleicht neue Impulse kriegst. Ich will hier Rauchen nicht bewerben, aber ich verstehe, dass du diesen Moment des, ich muss mal kurz was anderes machen. Das fehlt mir tatsächlich auch so ein bisschen. Eine Zeit lang war das Twitter bei mir. Sucht.
Das ist...
Ja.
Ja.
Ja. Eine Zeit lang war das mein Blick. Ich guck mal kurz in den Twitter-Feed so alle 1-2 Stunden und habe mich da ein bisschen zerstreut und manchmal auch Impulse mitbekommen und gedacht, also selten, aber das gab's auch mal, dass ich dachte, ach Mensch, ja, in die Richtung könnte ich ja auch mal denken, weil irgendwas stand da, was mich inspiriert hat. Twitter war einmal. Heute müsste ich ja, also bei Twitter gucken. Ich mag's immer noch nur Twitter nennen, so bin ich. Bei Twitter schaue ich auch hin und wieder nochmal rein, bei Blue Sky schaue ich ein bisschen rein, aber am ehesten aktiv bin ich auf Mastodon tatsächlich, auch wenn ich da das Gefühl habe, dass sich da die wenigsten zusammengetummelt haben und mehr so ein bestimmter Menschenschlag ist jetzt vielleicht ein bisschen hart gesagt, aber man muss schon eine gewisse Offenheit für Mastodon haben, weil Mastodon so die größte Einstiegshürde hat. Twitter und auch Blue Sky sind so, oh, ich muss da einmal Klick machen, mich einmal kurz anmelden und fertig ist. Und bei Mastodon musst du noch zwei Schleifen mehr drehen. Ich hatte das große Vorteil, dass ich nicht diese Auswahl treffen musste. Ich hatte ja über meinen Hosting, über meine Hosting-Genossenschaft. Die haben irgendwann gesagt, Ende der 10er, wir bieten euch jetzt auch Mastodon, ihr habt automatisch einen Account, wenn ihr da reingeht, seid ihr automatisch da. So, jeder nach Bedarf, aber es gibt keinen, du hast einfach nichts mehr zu tun. Und deswegen bin ich bei in der Domain Host Sharing Co-op. Aber klar, du musst dir erstmal eine Domain suchen, die zu dir passt und dann dir dazu auch irgendwie Gedanken machen. Also warum sollte eine zu dir passen und wie komme ich zu der und warum nicht zu der anderen und so. Das ist schon mal ein erster Denkschritt, den du bei E-Mails zwar auch hast, aber da hat sich dann, was weiß ich, GMX sehr früh etabliert und alle sind zu GMX gegangen. Und das war dann ja auch in Ordnung. Ich war auch früher bei GMX. Andere gingen ja zu web.de. Heute sind wir alle bei Google.
Notwendigerweise sind wir
alle bei Google. Genau, muss man ja sein, wenn man nicht zu Apple gehört.
Richtig.
Aber die Google-Adresse ist bei mir dann doch tot. Also die nutze ich nicht. Da trudelt nur hin und wieder irgendeine sinnlose Werbung ein, die ich alle halbe Jahr mal aufräume.
Über viele Google-Adressen stolper ich auch nicht. Ab und zu mal, ja. GMX ist bei mir immer noch das, was am meisten auftaucht.
Ja, ne?
Ich selber habe auch immer noch diverse GMX-Adressen, ja. Richtig. Und GMX ist auch sehr, sehr userfreundlich, wenn man woanders ist und eben mal GMX aufruft. Das gefällt mir alles sehr gut. Die sind weiterhin sehr einfach geblieben und ohne viele Optionen.
Oh doch, die haben ganz viele Optionen. Die haben irgendwie ein Laufwerk, also so eine Art Dropbox, die haben ganz viele Features, aber du brauchst sie nicht, du musst sie nicht nutzen. Du kannst auch einfach
richtig, das als du wirst auch damit nicht direkt konfrontiert. Also wenn du den direkten Weg gehen willst, dann ermöglichen sie ihn dir, ohne dich über irgendwelche optionalen Menüs zu jagen. Ne?
Genau. Das ist schon ganz cool.
Wie verhält sich dein Bier im Glas? Das würde mich mal interessieren. Meins hat sich nämlich etwas verändert.
Es ist geschmacklich wärmer. Also ich habe so das Gefühl, als würde sich mein Mund jetzt durch das Bier aufwärmen. Mhm. Im Glas sehe ich allerdings keine Änderung. Also der Schaum ist bei mir ganz, ganz weg. Der war aber, wenn ich es ein bisschen schüttel, sagt man nicht, wende? Nee, schwenke. Dann kommt der Schaum auch wieder ein bisschen wieder. Aber ja. Bei mir hat sich tatsächlich nicht viel verändert. Geschmacklich eher dieser wärmende Effekt, der am Anfang noch nicht da war. Am Anfang war es cremig und fruchtig. Das Fruchtige ist nicht mehr so präsent.
Ja, also ich beobachte dasselbe. Was jetzt nach vorne gekommen ist, und das ist, wenn Bier wärmer wird, ist das Malz. Und ich denke, wir müssen da noch ein Wort drüber verlieren. Also auf der Flasche sind 5 Hopfendollen abgebildet und 2 davon sind ausgefüllt. Das bedeutet, es ist unterdurchschnittlich gehopft.
Ne? Genau.
Wenn 5 Hopfendollen das Maximum sind und sind nur 2 drinne, das ist ja nur eine mehr als eine, dann ist es ein sehr mild gehopftes Bier.
Genau.
Der Hopfen verschwindet bei zunehmender Wärme, also verschwindet nicht, aber tritt hinter das Malz zurück und das Malz kommt nach vorne. Das Malz ist Gerstenmalz und Hafermalz. Hafermalz ist ja
Hafer,
eher, ja. Ein süßliches Malz. Das ist jetzt sehr deutlich zu schmecken. Und wir müssen, glaube ich, noch mal kurz darauf kommen, dass das Ding White Stout heißt. Da habe ich eine gewisse Interpretation. White Stout, also es ist ein Stout, also ein Malz, nicht Malzbier, aber ein malzbasiertes Bier und ein Bier, was
malzintensiv, über das Malz, könnte man sagen.
Malzintensiv, das ist das richtige Wort. Es definiert sich über das Malz. Das Malz geht nach vorne, es ist malzintensiv. Und diese Malze sind aber helle Malze. Also das Gerstenmalz haben sie nicht genug geröstet. Und das Hafermalz, ich glaube, das gibt's gar nicht in dunkel, oder? Dunkles Hafermalz?
Kann ich nicht, nee. Die klassischen Röstmalze und dunkle Malze sind alle Gerste.
Richtig, das ist richtig. Und die haben sich hier für helle Malze entschieden. Und es ist aber trotzdem ein malziges Bier. Und ich glaube, das ist das Interessante. Kann das sein? Folgst du mir soweit? Dass die Idee dieses Kreativsuits ist, wir machen die Malze präsent, ohne dass es die schweren, dunklen, stark gerösteten Malze sind.
Ja.
Ist das die Idee des White Stout?
Ich bin mir gar nicht sicher, ob ich White Stout vorher jemals gesehen habe oder gar getrunken habe. Und ich könnte mir auch vorstellen, das müsste ich aber recherchieren. Deswegen behaupte ich jetzt mal, dass es so ist, Das ist White Stout maximal in einzelnen Varianten vorher gab. Möglicherweise gab es das vorher gar nicht, sondern die haben gesagt, wir machen ein Stout, aber mit anderen Malzen, um zu zeigen, was geht. Und das kombinieren wir eben mit Milchzucker und Kaffee dann noch, um das abzurunden. Finde ich, ist eine coole Sache geworden. Schmeckt wirklich fantastisch und ganz anders. Und trotzdem noch bierig. Aber schon von so einem klassischen Bier schon ganz schön weit weg. Auch vom Stout. Also schon dran am Stout, aber es fehlt ja diese Cremigkeit. Es hat die Frische eines hellen oder eines Ales. Und gleichzeitig aber auch die Cremigkeit, die du beim so einem Guinness oder beim anderen Stout durchaus hast. Nicht im Schaum, sondern im Bier selbst. Denn der Schaum ist ja ziemlich schnell weg. Es hat was leicht Cremiges. Das macht hier möglicherweise, weil es das Malz nicht selber hinkriegt, das weiße oder das helle Malz, macht das vielleicht auch der Milchzucker mit. Dass der sozusagen die Cremigkeit mit unterstützt.
Also, Cremigkeit ist ein Kennzeichen von Stout. Da gebe ich dir völlig recht. Ein anderes Kennzeichen von Stout oder ein wichtiges Kennzeichen von Stout ist ein hartnäckiger Schaum. Den habe ich hier gar nicht. Nö. Und eigentlich das allererste Kennzeichen von Stout ist das Dunkle, also das durch Röstmalz hervorgerufene dunkle Färbung. Die hat das Bier nicht. Das ist für ein Stout, also solange es kein Imperial Stout ist, auch sehr alkoholhaltig, würde ich mal sagen.
Mit 7,5. Ich habe gar nicht drauf geguckt. Oh, 7,5, das habe ich gar nicht gesehen.
Ja. Aber das ist schon anständiger Brocken. Also es gibt
Stouts. Stammwürze 16,7 ist ja auch schon ganz ordentlich. Oh ja, ja, ja. Dann ist die Wärme, die ich mittlerweile spüre, vielleicht doch einfach vom Alkohol.
Ja, das kann wohl sein. Es ist auf jeden Fall also ein toller Gedanke. White Stout von den Kreativbrauern, diesmal in Erfurt hergestellt.
Wie gesagt, bundesweit vernetzt, und die deutschen Kreativbrauer sollten wir immer mal wieder im Blick haben und gucken, was die so machen. Finde ich einfach schön. Und wie gesagt, der Wesselow war dabei. Ich glaube auch die Meshsee-Leute aus Hannover, wenn ich mich recht entsinne. Und noch so ein paar Leute, die wir auch kennen. Also nichts, auch natürlich auch viele Unbekannte. Und für mich ist das auch so ein bisschen der Ansatz, das als Absprungbrett zu nehmen und zu gucken, was machen denn die anderen deutschen Kreativbrauer? Sicherlich werde ich Kehrwieder immer wieder treu sein. Ist ja die Hamburger Kreativbrauerei. Ich bilde mir auch ein, auch wenn andere Brauereien in Hamburg auch kreativ sind, aber so in dem Verständnis Kreativbrauer sind sie schon die einzigen. Und damit prägen sie eine ganz eigene Art von Brauer in Deutschland. Das finde ich schon super. Macht mir echt Spaß.
Wir sind da als Hamburger mal wieder sehr privilegiert, dass wir hier so viele tolle Sachen in unmittelbarer Umgebung haben, beziehungsweise dass wir in einer Stadt leben, wo so viele kreative und aktive Köpfe auf einem Haufen leben.
Das stimmt. Es könnte allerdings auch sein, dass aufgrund der Größe, wenn man nicht nach Berlin geht, geht man nach Hamburg, weil du hier in Hamburg und Umgebung ein gewisses Stammpublikum, gerade in Biersachen, hast und hier auch Dinge einfach versuchen kannst, die vielleicht in Göttingen oder Unna oder Erfurt, nichts gegen Erfurt, weil das Bier kommt aus Erfurt, nicht so klappen würden. Aber wie gesagt, guck auf die Seite, die Leute kommen auch aus kleinen Gegenden. Also Kreativbrauer gibt es in ganz Deutschland, auch in den kleineren Städten.
Ja.
Wunderbar.
Vielen, vielen Dank. Das war bisher jedes Mal, aber auch dies hier ist wieder ein ganz, ganz besonderes Erlebnis. Sehr gut ausgesucht.
Dankeschön. Hatte ich viel Freude dran, dir Sachen auszusuchen, die wir zusammen verköstigen müssen.
ein echter Augenöffner. Vielen, vielen Dank.
Das freut mich. Tschüss.
Tschüss. Das war eine Folge des Podcasts von Zeit zu Zeit mit Gordian
und Jan. Bis zum nächsten Mal.